unterhalten und sie zuerst danach gefragt, wie es denn eigentlich zu dem Thema dieser Veranstaltung gekommen ist.
Ja, es geht im Grunde genommen um eine etwas ältere Gruppe HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen. Aber vor allem geht es darum, dass wir bundesweit eine Initiative haben, potenziell an allen Universitäten, Hochschulen und irgendwie geschichtswissenschaftlich tätigen Institutionen, die HistorikerInnen für eine demokratische Gesellschaft heißt, HIST4DEM. Und die haben sich ein Jahresthema für 2026 gegeben, das heißt Geschichtsmythen. Und mein Kollege Michael Weise und ich, wir haben für Thüringen antisemitische oder antijüdische Geschichtsmythen erfunden. Und die Idee ist dabei, dass wir mit verschiedensten Veranstaltungen in verschiedensten Formaten an sehr verschiedene Orte in Thüringen gehen, in institutionelle Zusammenhänge unterschiedlicher Art, um über diese Thematik in irgendeiner Art und Weise zu diskutieren, Beiträge zu liefern. Wir werden auch eine Wanderausstellung haben, die tatsächlich in Erfurt, in der Michaeliskirche, eröffnet werden wird. Und in diesem Kontext ist auch die Idee eines Vortrags zu antijüdischen Mythen in der offenen Arbeit in Erfurt geboren worden.
Nun beschäftigen Sie sich zentral wissenschaftlich mit dem Mittelalter. Gibt es denn verschiedene Mythen, die in dem Zusammenhang von antijüdischem Denken eine Rolle gespielt haben?
Oh ja, durchaus. Und ich tue mich eigentlich ein bisschen schwer, sie dann auch anzuordnen. Wo ist ein guter Anfang, dass ich eine gewisse argumentative Kette dafür aufmachen kann? Und im Moment denke ich, dass es vielleicht gut ist, die Kette zu beginnen bei der Vorstellung vom Gottesmord, dass die Juden schuld sind am Tod des Jesus Christus. Und das lässt sich in einer gewissen Weise fortführen, indem man dann eine Abstufung zwischen der personifizierten Synagoge und der Kirche, der Ekklesia vornehmen kann, bei dem auch eindeutig eine Diffamierung bzw. Zurücksetzung, die ein bisschen zu differenzieren noch ist, der Judenheit vorgenommen wird. Und meine gegenwärtige Idee ist dann, dass man auch im Zusammenhang des endzeitlichen Geschehens, das gehört ja zum christlichen Glauben dazu, dass die Geschichte und die Welt ein Ende haben werden. Und da wird ein Weltgericht stattfinden, zu dem der Christus zurückkehrt. Aber davor wird es eine schreckliche Zeit von Katastrophen und Ähnlichem geben. Und in der Zeit tauchen auch antichristliche Kräfte, wieder christliche Kräfte und ein Antichrist auf. Und auch da spielt die Judenheit eine Rolle in diesem Szenario. Und ich halte das auch für eine Art und Weise der Diffamierung, über die wir reden sollen. Und dann sollten wir, glaube ich, gemeinsam über die gängige, also vielleicht aus dem Mittelalter her bekannteren Vorwürfe sprechen, wie den Vorwurf der Hostienfrevel oder Hostienschändung heißt. Der Vorwurf, Brunnen vergiftet zu haben. Der Vorwurf, Ritualmorde, insbesondere an männlichen Kindern vollzogen zu haben und ähnliche Dinge. Und dann kann man es weiterziehen. Wenn ich jetzt mit den modernen Publikationen schaue, gibt es auch weitere Vorwürfe, die man als Stereotyp, die man als Mythos auch bezeichnen könnte. Da gibt es Sachen, beispielsweise die Zumessung des Wuchers oder so etwas Ähnliches, die eher modern sind. Die Weltverschwörung ist eine sehr moderne Angelegenheit, die ich in dieser Form nicht in den mittelalterlichen Quellen finden kann. Und infolgedessen ist es auch ein bisschen schwierig für mich, gegenwärtig, vielleicht werde ich in Zukunft darüber noch ein bisschen schlauer werden, indem ich meine Forschung vertiefe, eine Kontinuität wirklich herzustellen. Also diese frühneuzeitlichen Jahrhunderte, ich werde da eine Drehscheibe, eine Publikation aus dem Jahr 1700 vorführen, die Drehscheibencharakter hat bezüglich der Vorwürfe, die aber andererseits aus einem gelehrten Munde stammt und deswegen für Vorwürfe, die populärer sind, die allgemeiner verbreitet sind, die allgemeiner gewusst werden, nicht so unbedingt taugt. Also da bin ich mit meinen eigenen Argumentationen nicht überall auf denselben Niveaustufen unterwegs, was ich nicht nett finde, aber es hat etwas mit Forschungsständen und mit Quellen zu tun.
Jetzt hatte ich immer so die Vorstellung, dass solche Mythen und demzufolge Vorbehalte gegenüber Juden oder dem Judaismus, dass die so wellenförmig in der Geschichte stattgefunden haben. Ist diese Vorstellung falsch?
Nein, das ist nicht falsch. Also wenn wir beispielsweise die Sache mit den Brunnenvergiftungen nehmen, dann ist dieser Vorwurf tatsächlich sogar datierbar. Wiederum. Welche Quellen haben wir? Nach denen, die wir haben und die wir unter Umständen vielleicht datieren können, dann taucht dieser Vorwurf 1322 in Frankreich auf. Und die Wellenförmigkeit ergibt sich bei dem Vorwurf zum Beispiel durch Epidemieverläufe.
In dem Augenblick, also zum Beispiel der Pest.
Ja, ganz genau. Das ist unser prominentestes Beispiel, wenn wir europaweit denken. Der schwarze Tod von 1348 bis 1350 fortfolgende. Und da können wir, das kann ich aber nur bis zu einem ganz geringen Grade darstellen, können wir auch in unterschiedlichen Regionen Europas, Ländern Europas unterschiedliche Verläufe feststellen. Manchmal auch kleinerteilig regional unterschiedliche Verläufe. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Pogromwellen sogar vor Ankunft der Pandemiewellen, der Krankheitswellen passieren können oder danach. Und das macht einen starken Unterschied aus, ob man, wie das im Heiligen Römischen Reich der Zeit vorgekommen ist, vorher schon offensichtlich Pläne hat, weiß, wer welche Immobilien enteignet werden sollen und so weiter. Oder das ist also schon eine Art von Vorbereitung, ein Hintreiben auf ein Pogrom gibt und dann erst die Krankheit kommt. Das macht einen ganz großen Unterschied. Oder die Krankheit kommt und die Sündenböcke werden gesucht und der Brunnenvergiftungsvorwurf landet bei den Juden.
Nun ist ein Mythos etwas, was in den Köpfen der Menschen existiert, aber vielleicht nicht so sehr in der Realität oder sogar sicher nicht so sehr in der Realität. Wie enden solche Mythen oder enden die gar nicht?
Das Problem scheint mir zu sein, dass diese Mythen, die im Kern ja Narrative beinhalten, damit meine ich erzählte Sachverhalte. Mythen sind im Grunde genommen von der Struktur her Erzählungen über etwas, über jemanden, dass die wieder hochkommen können. Und eine meiner Sucharbeiten ist schon seit einem Weilchen, auch im Zusammenhang mit rechtsradikalem oder rechtsoffenen Milieus, inwieweit da solche alten Vorwürfe noch wieder ziehen oder ob es nicht vor allem die sind, die wir aus dem 19. 20. Jahrhundert kennen. Letzteres ist eher mein Verdacht. Die werden da eher genutzt. Aber die Chance, dass solche Erzählungen wieder aufploppen, die besteht leider. Und man muss zum Beispiel bei der Brunnenvergiftung sagen, dass dieser Typusvorwurf ja auch schon Jahrhunderte vorher gegen andere Gruppierungen, die minoritär waren, genutzt werden konnte. Die Struktur der Sache ist nicht notwendig jüdisch exklusiv.
Aber Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit diesem Ausschnitt.
Ich beschäftige mich ausdrücklich schwerpunktmäßig mit dem Ausschnitt der Geschichte der Judenheit und wie es sie betroffen hat. Das andere muss ich um der historischen Genauigkeit willen auch wissen. Das ist für mich unter Umständen Herkunftsgeschichte oder so etwas Ähnliches. Ich komme damit in Jahrhunderte, die nicht unbedingt so normalerweise zu den mittelalterlichen Jahrhunderten gezählt werden, nämlich davor. Das finde ich aber total interessant, weil es ja auch um die Geschichte der Christenheit mit der Judenheit in ihren jeweiligen regionalen Zusammenleben geht, die sehr unterschiedlich aussehen können, diese Zusammenleben. Und dann muss ich es eben auch wissen, wie es in anderen Zusammenhängen gewesen sein könnte.
Sie halten jetzt diesen Vortrag am Donnerstag in der offenen Arbeit. Beschäftigt sich dieser Vortrag dann auch mit der Gegenwart?
Ja, ich will das versuchen. Ich will etwas einbringen, was quälend ist, nämlich eine Parallel-Enzyklopädie online großen Ausmaßes zur Wikipedia. Und wie weit deren Reichweite ist, ich beschäftige mich erst seit Kürzerem mit diesem Werk, kennen, wie weit deren Reichweite ist, wie viele Leute das wirklich lesen, kann ich schwer ermessen.
Ich bin gespannt, wie der Anklang sein wird und wie vor allen Dingen diese Parallelen in die Gegenwart von Ihnen gezogen werden. Schönen Dank für das vorbereitende Gespräch und viel Erfolg am Donnerstag.
Ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir darüber reden konnten.
Juden als Feindbild, antijüdische Mythen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. So heißt diese Veranstaltung, die ihr morgen um 19.30 Uhr in der offenen Arbeit besuchen könnt. Wir müssen uns jetzt natürlich sicherlich hier nach diesem Interview noch mal viel deutlicher fragen, ob und warum denn über die Jahrhunderte weg immer wieder dieselben Mythen aufgegriffen und natürlich dann auch diese unbelegbaren Vorwürfe konstruiert wurden. Die Frage ist hier, wollen oder können wir uns aus der oder unserer Geschichte denn nicht lernen? Die Fragen, die könnt ihr dann eben morgen auch an die Referentin Sabine Schmulinski richten. Hier gibt es jetzt Musik, neue Musik von Brauer und S3000. Soundcheck.
Ey, Brauer! Ja! Ey! Wenn S3-0 auftritt, will ich essen Pilsetten. Biergestank an der Ecke, wir hängen in der Gaststätte. Das hier keine Operette. Paco Süd, Populärkultur, Kneipenästhetik und gute Musik. Dankbar für das, was ich machen darf, zahl den Deckel dank Digitalvertrieb. Fahren zu viert, eingeengt in einem Kleinwagen durch Berlin-Mitte. Unreleased Songs auf meinem Handy, Partybanger und Kopfnicker. Du Kleinkopf machst über Stunden und riechst ein bisschen doll nach Parfüm. Ich lebe stets in den Tag hinein und bin am Sonntag ganz gern im Grün. Liebe Partys mit Freedrink-Sticker, die Tresenkraft ist mein Lieblingsticker. Wir singen laut mit zu 2000er Hits, S3 aka der auf Repeat-Drücker. Ich schaff Kultur, triff ich morgens Studio, danach Meeting, wir planen eine Tour. Nächste Woche ne Party schmeißen und morgen Abend dann wieder im Stu. Im Sommer auf Open Air, ich bin viel beschäftigt, dank Mucke wert. Mich ganz bestimmt nicht kaputt ackern gehen bei einem Drecksjob, nein, Dacke muss nicht mehr. Mich ganz bestimmt nicht kaputt ackern gehen bei einem Drecksjob, nein, Dacke muss nicht mehr. Es geht vom Stammtisch zum Soundcheck, die meiste Zeit draußen. Ganz am Floor, prall gefüllt, wenn S3-0 auftritt. Will ich essen Pilsetten, Biergestank an der Ecke. Wir hängen in der Gaststätte, das hier keine Operette. Es geht vom Stammtisch zum Soundcheck, die meiste Zeit draußen. Wenn S3-0 auftritt, will ich essen Pilsetten. Biergestank an der Ecke, wir hängen in der Gaststätte. Das hier keine Operette. Roll durch die Stadt und hör gute Mucke. Nord-Berlin-Stadt, Kapuzenpulli. Helfe Atzen beim Umzug, weil er ein weiteres Mal aus der Bude musste. Ihr streitet euch um den 10er Weed, mein Kumpel bringt mich in aus Schweti mit. Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche und nehmen das Beste vom Leben mit. Jeden Tag draußen wie Zeitungsboten, Vintage shoppen, das einser Mode. Manchmal eine Weile lang alkoholfrei und dann in Erdinger Weizen holen. Vor paar Jahren wurde ich belächelt, jetzt ist mein Song in deiner Playlist. S3000, wenn Brauer callt, komm ich rum und bin mit auf seinem Tape jetzt. Es geht vom Stammtisch zum Soundcheck, die meiste Zeit draußen. Ganz am Floor, prall gefüllt, wenn S3-0 auftritt. Will ich essen Pilsetten, Biergestank an der Ecke. Wir hängen in der Gaststätte, das hier keine Operette. Es geht vom Stammtisch zum Soundcheck, die meiste Zeit draußen. Ganz am Floor, prall gefüllt, wenn S3-0 auftritt. Will ich essen Pilsetten, Biergestank an der Ecke. Wir hängen in der Gaststätte, das hier keine Operette.
Soundcheck war das gerade von Brauer und ich habe euch eben gerade jetzt schon zwei Veranstaltungen für den morgigen Donnerstag vorgestellt. Neben dem Vortrag zu antijüdischen Mythen und dem Spieleabend gibt es außerdem wie immer am Donnerstag auch das Donnerstagskino im Schamprowski in der Magdeburger Allee und da wird morgen der Film, der österreichische Film Große Freiheit gezeigt. Es geht in diesem Drama um einen längeren Zeitraum im Deutschland der Nachkriegszeit, während im Jahr 1968 es so aussieht, als würde die große Revolution starten und ja alte repressive Muster und Strukturen aufgebrochen werden, ist es so, dass vor allen Dingen für homosexuelle Menschen die Situation nach wie vor prekär ist. Es gibt den Paragraphen 175, der Homosexualität kriminalisiert und entsprechend werden Menschen eingesperrt. So auch der Protagonist Hans in diesem Film, der über die Jahre hinweg immer wieder im Gefängnis landet aufgrund seiner Homosexualität und dort trifft er auf Viktor, ein Mann, der im Gefängnis wegen Mordes sitzt und aus dieser anfänglichen Abscheu diesem verurteilten Mörder gegenüber erwächst über die Jahre hinweg langsam eine Freundschaft und vielleicht auch sogar mehr. Auf der Webseite des Nürnberger International Human Rights Film Festivals, wo der Film im vergangenen Jahr auch gezeigt wurde, ist über den Film und vor allen Dingen auch über die Hauptdarsteller Folgendes zu lesen. Die atemberaubende Performance der beiden Hauptdarsteller Franz Rogowski und Georg Friedrich, die herausragende Bildgestaltung der französischen Kamerafrau Christelle Fournier und von dem Regisseur Sebastian Meise und dessen Inszenierung machen große Freiheit zum hochemotionalen Kinoerlebnis. Und ihr könnt dieses Kinoerlebnis eben auch dann selbst erfahren morgen im Schamprowski. 19.30 Uhr geht es da los. Eine andere Veranstaltung, auf die ich hinweisen möchte, die findet am Freitag statt. Und zwar gibt es da im Museumskeller Live-Musik und das ist auch ein bisschen speziellere Musik. Es kommt eine Glitter-Punk-Band nach Erfurt und zwar heißt die Band Cribbage. Die kommen ursprünglich aus Paris und ja, die machen ganz wilde Musik. Balkan Beats, Rock, französischer Chanson und Punk kommt da zusammen und ja, das wird hier in Erfurt übermorgen am Freitag, den 27. Februar präsentiert. 20 Uhr geht's los und die kommen nicht alleine, die haben natürlich auch noch einen Support dabei und zwar die Leipziger Punkband Wendy Sachs und von Wendy Sachs hören wir jetzt Musik und wenn ihr die gut findet, dann geht ihr in den Museumskeller und wenn ihr noch gar keine Vorstellung davon habt, wie Balkan Beats Rock und französischer Chanson zusammen klingen können, dann guckt euch dann natürlich auch noch den Hauptact Cribbage an. Aber hier gibt es jetzt erstmal Wendy Sachs, Leipziger Punk und Fuck 'em All.
With white drinks, love and sleep.
Wendy Sachs, Fuck Em All war das gerade, die könnt ihr live erleben. Übermorgen im Museumskeller, 20 Uhr geht da das Konzert los. Sie sind eigentlich gar nicht der Haupteck ist Cribbage. Die kommen aus Frankreich und machen Glitter, Punk, Balkan, Beats, irgendwie sowas. Und gemeinsam, wie gesagt, stehen sie dann, also nicht gemeinsam mit ihnen, sondern nachdem Wendy Sachs auf der Bühne stand, kommen Cribbage. Es gibt aber noch mehr Konzerte am Freitag hier in Erfurt, unter anderem auch in der Frau Korte. Und da ist auf jeden Fall auch interessante Gäste auf der Bühne. Zum einen Brezel Göring, der ist quasi ein Teil des Duos Stereo Total und der macht solo auch Musik. Der stellt nämlich seine neue Platte vor, Psychoanalyse, und auf der Seite der Korte ist zu lesen, es wird schmutzig, es wird laut, am Schlagzeug sitzt Tiffy Gogo, die aus einem Paralleluniversum zu kommen scheint, in dem mit Trommelrevolver musiziert wird. Die Reise ins musikalische Universum von Brezel Göring ist mitreißend, radikal, nonkonformistisch und facettenreich. Er entfacht ein klangliches Feuer, sprachgewaltig voller filmischer Kurzszenen und bringt unsere Synapsen zum Glühen. Begleitet wird er dabei von Tiffy Gogo an einem minimalistischen Schlagzeug und Gesang. Brezel Göring, die Grande Dame des Chansons kaputt, die funkelnde Punkprinzessin Kreuzbergs, die mit Glamour und anarchistischem Humor wie eine Flipperkugel an jeder musikalischen Erwartungshaltung abprallt, wechselt spielerisch und meisterhaft zwischen unzähligen Genres und saust ungebremst von einer Attraktion zur nächsten. Viele Worte Musik kann man aber am besten natürlich über Musik erfahren, deswegen habe ich jetzt hier für euch auch noch einen Track von Brezel Göring, und zwar eben von besagtem Album, und nee, es ist ein anderes Album, Friedhof der Moral heißt es, und Sucht dir einen Arzt, schon mal ein kleiner musikalischer Vorgeschmack auf Brezel Göring am Freitag in der Frau Korte. Da öffnen sich Türe und Tore um 20 Uhr, los geht's um 21 Uhr, und es gibt natürlich auch da nicht nur Brezel Göring, sondern auch noch das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber hier jetzt erstmal Musik von Brezel Göring. Sucht dir einen Arzt.
Such dir einen Arzt.
Ich brauche keinen 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 Arzt.
Ihr seid alle Teil meines Problems. Ihr seid alle Teil meines Problems.
Sonne, Merkur, Venus, Erde, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.
Ihr seid alle Teil meines Problems. Ihr seid alle Teil meines Problems.
Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus.
Such dir einen Arzt.
Ich brauche keinen Arzt.
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 Ihr seid alle Teil meines Problems. Ihr seid alle Teil meines Problems.
Such dir einen Arzt, wird hier empfohlen. Preetzel Göring war das gerade live zu erleben am Freitag in der Frau Korte. Am Samstag gibt es ein Antifasching sozusagen. In dem Klanggerüst wird zunächst ein Film gezeigt und danach gibt es noch Zeit zum Tanzen. Alle Einnahmen an dem Abend werden 1:1 an das queere Zentrum gespendet. Ihr wisst es, Fördermittel wurden gestrichen und somit ist eben auch die Arbeit und die Existenz des queeren Zentrums hier in Erfurt in großer Bedrängnis. Viele Veranstaltungen wurden jetzt schon initiiert, um da halt sich solidarisch mit dem queeren Zentrum zu zeigen und auch ihr könnt eben, wie gesagt, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und am Samstag zum Antifasching in das Klanggerüst gehen und ihr lernt dabei auch noch was, beziehungsweise könnt einen kleinen Rückblick machen. Es wird nämlich der Film Antifa Schulter an Schulter, wenn der Staat versagt, gezeigt. In dem Film geht es um, oder besser gesagt in der Dokumentation geht es ja um die Antifa-Szene in Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. 4 bzw. 5 Protagonisten blicken auf die Zeit zurück und wir hören jetzt mal ganz kurz einfach in den Trailer hinein.
Keine Ahnung, der Schuss ins Auge, der Schlag aufs Ohr oder der Knall vom zerplatzten Autoreifen. Das ist kein gefahrenfreies Gebiet gewesen.
Man hat so das Gefühl, dass das so eine Pogromstimmung einmal durchs Land schwappt. So, ne?
Auf Deutschland und auf die Freiheit. Sieg, Fall, Sieg, Fall, Sieg.
Du weißt, es wohnt irgendein Nazi-Funktionär, sagen wir mal, in einer ländlichen Gegend, die sehr weitläufig ist in Niedersachsen, auf einem einsamen Hof.
Also wir wissen, wer wann mit wem zusammen war, in welchen Strukturen die waren, wo die gewohnt haben.
Als dann die ersten Steine flogen und die ersten aus der Reihe der Nazis umkippten, war ihnen klar, so einfach wird das hier nichts.
Wir waren gut organisiert, wir waren fit, wir waren meistens ein bisschen schlauer, wir haben gut zusammengehalten.
Das ist auch das Beste gegen so eine Ohnmacht, dass man ins Tun kommt, ins Handeln kommt.
Sie sind Antifaschisten hier, ein bisschen chaotisch, aber sie wissen, für was sie kämpfen.
Das waren ein paar Eindrücke aus dem Trailer zum Film Antifa Schulter an Schulter, wo der Staat versagt. Diese Dokumentation, die gibt es ja seit mittlerweile anderthalb Jahren, beziehungsweise ist seit anderthalb Jahren öffentlich, wurde auch schon des Öfteren hier in Erfurt gezeigt und natürlich auch in vielen anderen Medien schon gesprochen, so auch bei unserem Schwesternradio aus Halle, Radio Korax. Da war es so, dass Hanna den Film vor der Premiere schon sehen konnte. Das war damals im August 24 und ein bisschen über diesen Film berichtet, bei dem ja der Ausgangspunkt die Pogrome der 90er Jahre sind und eben natürlich auch die daraus entstehende Organisierung von antifaschistischen Bewegungen. Und der Film zeigt eben mit diesem Archivmaterial, wie die Menschen sich gegen Nazis zur Wehr gesetzt haben und vor allen Dingen auch, welche Kämpfe sie geführt haben. Aber wir hören jetzt mal kurz in das Gespräch mit Hanna rein. Da könnt ihr euch einfach schon mal ein paar Hintergrundinformationen zu dem Film Antifa Schulter an Schulter, wo der Staat versagt, holen.
Und ist ein Film, in dem man größtenteils 5 ProtagonistInnen zuhört, die in den 90ern und in den 2000ern antifaschistisch aktiv waren in unterschiedlichen Städten, zum Beispiel in Göttingen, in Quedlinburg, Rendsburg und in Ost- und West-Berlin. Und das Ganze wird dann angefüttert mit eigenen Fotos der ProtagonistInnen aus der Zeit, Archivmaterialien und szenischen Alltagsbildern. Und die 5 ProtagonistInnen sprechen zum allerersten Mal so öffentlich und waren eben, das kann man vielleicht auch gerade an der Anzahl der Städte schon sehen, aktiv in Ost- und in Westdeutschland. Es ist also eine sehr große Bandbreite an antifaschistischer Organisierung und so einer Bewegung, die da aufgezeigt wird. Es geht um viele verschiedene Themen, die da angeschnitten werden, zum Beispiel das der politischen Bildung und Rassismuskritik, aber es geht, der Schwerpunkt des Films liegt eigentlich auf antifaschistischer Recherche und militanten Aktionen bzw. einer Selbstverteidigung. Es gibt immer mal wieder auch so Einblenden von so zeithistorischen Interviews mit anderen AktivistInnen und PassantInnen, zum Beispiel auch aus Hamburg, und dabei werden eben auch noch mehr Perspektiven angeschnitten, zum Beispiel migrantische Selbstorganisierung. Aber der Fokus ist schon auf so einer, ja, eigentlich, glaube ich, aufzuzeigen, was für eine Bandbreite es eigentlich gab in den 90ern und in den 2000ern an Praktiken und Methoden, die da verwendet wurden. Also zum Beispiel eben Investigativrecherchen, Fortbildungen für LehrerInnen, Bildungsarbeit, eben auch so, ja, konkret, aber auch Auseinandersetzungen mit Nazis, so Straßenkämpfe, Selbstverteidigung. Und bevor ich noch weiter vielleicht über den Film rede, können wir erstmal den Trailer reinhören. Ich glaube, wenn man weiß, dass es so verschiedene Leute sprechen, dann versteht man den auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, sehr, sehr episch auf jeden Fall der Trailer.
Ja, das war der Trailer von Antifa Schulter an Schulter. Wir sprechen hier über den Film. Hanna hat ihn gesehen. Ich habe mich jetzt direkt gefragt, ist es so, wie man vielleicht erwarten könnte, so eine Heldinnen-Erzählung von irgendwie Antifas, die so sagen, früher, wir waren so krass oder so?
Im Trailer kommt es auf jeden Fall, finde ich, auch so rüber. Es ist alles so bam, bam, bam. Und wir waren die Starken, die Schlauen, die den Nazis auf die Fresse gehauen haben. Aber ich glaube, die Idee von dem Film war eigentlich, dieses diffuse Bild von der antifaschistischen Bewegung in den 90ern und 2000ern zu entmystifizieren. Und ich würde sagen, zumindest so ein kritischer Blick darauf gelingt schon. Es geht schon viel auch um die Konsequenzen, um die Grenzen von Gewalt, um die Notwendigkeit von so einer Militanz, vor allem eben in Ostdeutschland. Es geht aber auch um so ein, es wird immer mal wieder so angeschnitten, dass das eben auch hinterfragt wurde. Oder zum Beispiel gibt es diesen großen Fokus auf so Recherche, wo auch ganz klar einige der Protagonistinnen sagen, das war nichts, diese direkte Auseinandersetzung mit Nazis war nichts für sie. Sie haben halt anders antifaschistisch gearbeitet. Und das ist, finde ich, auch sehr spannend, dass auch dieser Teil in dem Film so eine große Rolle bekommt und auch eben die Relevanz dessen. Und da gibt es zum Beispiel einen Schnipsel, der auch in dem Film nicht mehr vorkommt, aber auf der Instagram-Seite vom Film zu sehen ist, da sind so ein paar schon mal so vorab kleine Snippets, die man sich angucken kann, um so ein kleines Gefühl für den Film zu bekommen. Und da erzählt eine der Protagonistinnen eben von der Relevanz von so einem Outing.
Wir hatten so einen Neonazi, das war so der absolute Kiezschläger. Also ich würde sagen, der hat so pro Jahr 20 Leute niedergestreckt. Also auch so zum Teil, dass die im Krankenhaus gelandet sind. War ja auch so ein Profiboxer. Und irgendwann hatten wir das Foto von dem. Und dann wussten wir natürlich, wie er heißt und wo er wohnt. Und dann haben wir dem geoutet. Also wir haben dann so ein Plakat gemacht, wo dann drauf stand, wer das ist und dass er ständig Leute zusammenschlägt. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass dann die verschiedenen Eltern von den Jugendlichen, die zusammengeschlagen wurden, denen angezeigt haben. Und er hat dann Repression erfahren.
Genau, das ist vielleicht so eine der Erfolgsgeschichten von der Recherche. Es gibt aber auch schon sehr, sehr, finde ich, harte Passagen in dem Film, in dem eben schonungslos darüber gesprochen wird, was diese ganze Gewalt, die man ja zwangsläufig erfahren hat, einfach durch die Präsenz von Rechten auf der Straße erfahren hat, was das für Folgen hatte und was die Repression auch, die die antifaschistische Bewegung erlitten hat, was das für Folgen hatte und auch für psychische Folgen. Also es ist auf jeden Fall kein Film, wo man danach denkt, okay, die hatten eine tolle Zeit und es war alles super und hat alles funktioniert, sondern es ist eine kritische Reflexion, würde ich sagen, die aber trotzdem Mut macht. Und natürlich, es gibt total viel Archivmaterialien von Demonstrationen oder von Aktionen. Da kommt man nicht um eine Selbstinszenierung in Teilen drumherum, glaube ich.
Wer zeichnet denn eigentlich dieses Bild? Also es ist ja eine Produktion von Left Vision, also einem linken Medienkollektiv. Vielleicht kannst du noch mal was erzählen zu deren Hintergrund und vielleicht auch, wie du das einschätzt, was genau für ein Bild wollten die denn vielleicht auch zeichnen? Was ist deren Motivation, die sie antreibt?
Genau, also Left Vision ist ein Filmkollektiv, ein linkes, das Dokumentarfilme produziert, wie zum Beispiel auch vor jetzt dem Antifa-Film auch Hamburger Gitter oder Rise Up, aber auch so Kurzdokus, Debattenformate oder so kürzere Berichte. Und sie wollen eben von Protesten berichten, soziale Bewegungen analysieren und emanzipatorische Inhalte in der Öffentlichkeit streuen. Und die beiden Regisseure, Marco Heinig und Steffen Maurer, sind eben beide auch seit sehr langer Zeit schon selber politisch aktiv und eben Filmemacher. Und sie haben selber gesagt, dass in ihrer eigenen politischen Sozialisierung der Rechtsruck in den Nullerjahren und 90ern sehr präsent war und es aber wenig Wissenstransfer ihrer Meinung nach gibt in diese, in jetzt jüngere Generation, sondern eher so einen Mythos Antifa, aber so Strukturen und Debatten, die da geführt wurden, eher im Dunkeln sind. Und es ging ihnen, glaube ich, darum, dieses Wissen weiterzugeben oder da eine Debatte anzustoßen.
Du hast jetzt schon am Anfang gesagt, dass da eine relativ breite Bandbreite irgendwie an Themen, an Orten, Perspektiven auf Antifa-Arbeit dargestellt wird. Ich habe den Film ja selber nicht gesehen, aber eine Rezension in der AK gelesen, wo so ein bisschen kritisiert wurde, dass die ostdeutsche Perspektive zu kurz kommen würde. Also unter anderem auch, ich glaube auch migrantische Organisierung irgendwie, dass das so ein bisschen zu wenig oder nur so angeschnitten wird oder so. So ungefähr war der Tenor von dieser Rezension in der AK. Du meintest ja jetzt schon, dass es irgendwie auch Protagonistin oder einen Protagonist aus Quedlinburg gibt und dass es schon auch um Notwendigkeit von Antifa-Arbeit in Ostdeutschland geht. Würdest du denn sagen, das wird ausreichend berücksichtigt?
Also ich würde sagen, es kommt ausreichend vor, aber das Problem ist so ein bisschen, dass dadurch, dass nur die ProtagonistInnen sprechen und die ja teilweise einfach hintereinander sprechen, kommt nicht so ganz raus, wenn man es nicht vorher weiß, dass die Situation in Quedlinburg anders war als in Rendsburg. Sondern es geht halt darum, dass alle darüber sprechen, wie haben sie auf rechte Straßengewalt reagiert, was haben sie gemacht. Und dann kann man vielleicht erkennen, dass es in Göttingen mehr um Demos geht und in Quedlinburg mehr an Selbstverteidigung. Aber woran das liegt, darüber wird sehr wenig geredet. Und ich glaube, wenn man das nicht vorher weiß, dann kommt da wenig bei rum. Dann erscheint es so, als wären die Situationen vergleichbar. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ja auch eine Kritik, die ich an dem Film teilen würde. Es ist sehr spannend, der Film. Und ich glaube, er halt schneidet ganz viele Themen an. Aber bei viele werden eben auch nur ganz kurz angeschnitten, so wie zum Beispiel so migrantische Selbstorganisierung. Es gibt einmal so eine kurze Szene von Heimbewohner aus Hoyerswerda, der erklärt, wie sie eine Straße blockiert haben. Aber das bleibt irgendwie. Und auch so über so Solidarität zwischen ehemaligen GastarbeiterInnen und der antifaschistischen Bewegung eigentlich fast gar nicht gesprochen. Das sind ja alles Themen, die ich zum Beispiel interessant gefunden hätte, weil sie, glaube ich, sehr wenig Aufmerksamkeit erfahren, anders als vielleicht andere Themen, die schon ein bisschen bekannter sind. Und viele Sachen kann man besser einordnen, wenn man schon vorher was weiß. Es ist, glaube ich, hängt auch viel mit der Zielgruppe zusammen. Aber eben gerade, wenn man den Film mit wenig Vorwissen schaut, dann sind es viele Inhalte, die so nachwirken. Und da müsste man, glaube ich, nochmal sehr viel selber auch recherchieren, um das besser einordnen zu können. Diese Einordnung fehlt da einfach.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass die FilmemacherInnen schon auch eine Motivation antreibt, einen Wissenstransfer herzustellen. Gibt es Momente, so Aha-Momente, die du hattest? Vielleicht auch Momente, wo du irgendwie das zusammenbringen kannst, auch mit der Gegenwart, in der wir nun gerade stecken. Also irgendwie so ein bisschen die Frage, was können vielleicht auch AntifaschistInnen heute aus diesem Rückblick mit?
Also ich glaube, was für mich da ein großer Aha-Moment im Film war, das ist dieser große Schwerpunkt auf Recherche und wie wichtig die Recherche und Auseinandersetzung auch konkret mit so faschistischen Strukturen ist. Weil das ja was ist, finde ich, wo man dann oft sich fragt, warum sollte man sich jetzt so sehr mit dem beschäftigen, gegen das man eigentlich ist. Und eben auch, finde ich, dass gerade der Film, ich finde, das kommt in dem Film nicht ganz so viel rüber, aber ich glaube, es wird so angestoßen und es ist auf jeden Fall mir in der Diskussion mit den Leuten, mit denen ich den Film geguckt habe, danach aufgekommen, so diese Diskussion um, okay, es braucht eine Selbstverteidigung, es braucht eine Militanz, aber wie weit ist es Defensive und wann geht's in die Offensive? Und so diese Diskussion finde ich sehr spannend und aber auch, also was vor allem, glaube ich, der Film sehr gut schafft, ist so Mut zu machen, weil schon sehr klar aufgezeigt wird, die Situation in den 90ern war überhaupt nicht gut, es war total aussichtslos eigentlich, aber die Leute haben sich halt organisiert, haben zusammen Sachen gemacht und das hat auf jeden Fall geholfen, hat auf jeden Fall Strukturen geschaffen, von denen man halt heute profitiert. Das fand ich auf jeden Fall einen der großen Pluspunkte vom Film.
Also auch würdest du sagen, das ist so ein bisschen das, was am Ende bei dir übrig geblieben ist? Mut machen für gegenwärtige Organisierung?
Ja, ich glaube schon. Und vor allem auch die Notwendigkeit, dass es eben weitergeht. Und aber auch so dieses Einordnen, finde ich, hilft ja manchmal ganz gut zu sehen. Man ist nicht die Erste, die in so einem Problem, von einem Problem steht. Oder es ist nicht das erste Mal, dass die Situation so ausweglos erscheint.
Für wen würdest du denn jetzt eine Empfehlung aussprechen, diesen Film Antifa Schulter an Schulter sich anzuschauen?
Also ich glaube, dass der Film sich schon sehr an so ein linksradikales Publikum wendet, an alle, die antifaschistisch interessiert sind oder interessiert sind an der Geschichte der Bewegung und vielleicht auch noch nicht so viel darüber wissen. Finde ich, ist es so ein ganz guter Einstieg, um danach noch weiter zu recherchieren. Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich trotz all dieser Kritik anschauen könnte und sollte, weil es ist auch einfach sehr spannend, diese ganzen Archivmaterialien zu sehen, wie viel Material es noch aus dieser Zeit gibt. Und ich glaube, was ich eben auch sehr interessant fände, wäre, damit Leuten auch ins Gespräch zu kommen, die auch in dieser Zeit organisiert waren.
Die Möglichkeit, diesen Film zu schauen, den habt ihr zum Beispiel in verschiedenen Programmkinos. Es ist aber auch durchaus möglich, den Film anzufragen und einzuladen und vielleicht, wie es Hannah jetzt hier schon so ein bisschen angeregt hat, vielleicht ja auch im Zusammenhang mit einer Diskussionsveranstaltung ins Gespräch zu kommen über diesen Film Antifa Schulter an Schulter. Ihr könnt euch auch informieren über den Film auf der Webseite des Films antifa-film.de und dort auch nochmal in Erfahrung bringen, ob der Film nicht bald irgendwo in eurer Nähe läuft.
Und er läuft bei uns hier in der Nähe und zwar am Samstag im Klanggerüst. Vielen Dank an Radio Korax für dieses jetzt auch schon ein bisschen anderthalb Jahre altes Interview. Aber das, was da gesagt wurde, ist ja nach wie vor relevant und aktuell in der Besprechung zu dem Film Antifa Schulter an Schulter, wo der Staat versagt. Wenn ihr jetzt euch angesprochen fühlt und Lust auf diesen Film habt, dann geht ins Klanggerüst am Samstag, da geht's los mit dem Antifasching ab 19.30 Uhr. Nach dem Film könnt ihr natürlich nochmal über das Gesehene quatschen oder ihr könnt aber einfach tanzen. Es gibt noch eine Aftershow-Party mit DJs und wie ich bereits eben schon gesagt habe, die Einnahmen dieses Abends, die gehen 1:1 an das queere Zentrum. Eine Struktur hier in Erfurt, die eben gerade auch massiv aufgrund von Kürzungen bedroht ist. Bevor wir jetzt nochmal einen kleinen Sprung in den Veranstaltungshinweisen zu nächster Woche machen, würde ich jetzt nochmal kurz eine kleine musikalische Unterbrechung machen und euch dann noch ein bisschen was schon mal im Blick auf die Kraftwerke, die feministische Kulturwoche mit euch gemeinsam werfen. Aber jetzt erstmal, mein Hund ist tot.
Meine Güte, ist der Streamer wieder witzig. Lass ich ein Fuffi springen, bin ich für 10 Sekunden wichtig. Der Typ ist Millionär, das heißt, was er uns sagt, ist richtig. Du kritisierst mein Lieblingsvölkermord, Bruder, dann fick dich. Ich fresse Propaganda ohne zu kauen. Schaukel mich hoch, ohne dabei mal auf den Boden zu schauen. Ich find dich nicht nur scheiße, du verdienst den Tod in meinen Augen. Wie war es ohne Aliens wirklich damals Rom zu erbauen?
Denk doch mal nach.
Das Internet hat mir gesagt, ich habe ADHS. Endlich weiß ich, wer ich bin und das vermarkte ich jetzt. Mein Hund ist tot und ich filme mich beim Heulen. Wer glaubt schon, dass ich traurig bin ohne paar Zeugen? Das Internet hat mir gesagt, ich bin anscheinend depressiv. Ist an der Zeit, dass ich paar Scheine durch die Scheiße verdien. Mein Hund ist tot und ich filme mich beim Heulen. Warum sollte ich guten Content denn vergeuden? Lass ein Like, lass ein Like, lass ein Like da. Lass ein Like, lass ein Like, lass ein Like da. Ach du meine Güte, ist der Streamer wieder Nordi. Lass ich einen Honig springen, nimmt der sie vielleicht gleich mal Dorgi. Wenn du nichts von mir willst, warum machst du mich dann so horny? Ich weiß doch, was du brauchst, also hab dich nicht so shorty. Ihr habt alle keine Ahnung von Krypto. Ich schreib Nazi-Kommentare aus ner Blase in Güstrow. 29 Jahre alt und wohn bei Mama daheim. Deshalb hasse ich Menschen, die es schaffen, anders zu sein.
Ist doch wohl klar.
Das Internet hat mir gesagt, ich habe ADHS. Endlich weiß ich, wer ich bin und das vermarkte ich jetzt. Mein Hund ist tot und ich filme mich beim Heulen. Wer glaubt schon, dass ich traurig bin ohne paar Zeugen? Das Internet hat mir gesagt, ich bin anscheinend depressiv. Ist an der Zeit, dass ich paar Scheine durch die Scheiße verdien. Mein Hund ist tot und ich filme mich beim Heulen. Warum sollte ich guten Content denn vergeuden? Deine Regenbogenflagge reicht mir schon als Trigger. Die sagen das doch auch, was regst du dich so auf, mein... Alles Bullshit, meine Therapie ist fehlgeschlagen. Ich respektiere prinzipiell nur Menschen, die einen Penis haben. Deine Regenbogenflagge reicht mir schon als Trigger. Die sagen das doch auch, was regst du dich so auf, mein...
Alles Bullshit, meine Therapie ist fehlgeschlagen. Deshalb blick ich jeden Abend 10 bis 20 Keterbahn. Das Internet hat mir gesagt, ich habe ADHS. Endlich weiß ich, wer ich bin und das vermarkte ich jetzt. Mein Hut ist tot und ich filme mich beim Heulen. Wer glaubt schon, dass ich traurig bin ohne paar Zeugen? Das Internet hat mir gesagt, ich bin anscheinend depressiv. Ist an der Zeit, dass ich paar Scheine durch die Scheiße verdiene. Mein Hut ist tot und ich filme mich beim Heulen. Warum sollte ich guten Content denn vergeuden?
Mein Hund ist tot, war das gerade. Und wir machen direkt weiter mit Gutes Arbeitsklima, trotzdem kalt, von Kochkunst durch KMA und Marmore. Ich freue mich ja, wenn gute alte Mundpropaganda funktioniert. Als ich gestern auf dem Heimweg war, begegnete ich einer Person, die mir einen Flyer in die Hand gedrückt hat und von einer Veranstaltung erzählt hat, die im Rahmen der Kraftwerke der feministischen Kulturwoche hier in Erfurt stattfindet. Die starten schon in der nächsten Woche, denn am 8. März ist feministischer Kampftag und so wie im vergangenen Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder an unterschiedlichsten Orten in der Stadt, in allen Stadtteilen, die unterschiedlichsten Kulturveranstaltungen geben, von Lesungen über Konzerte hin zu Workshops, aber auch Demo-Vorbereitungen für den 8. März. Gibt es überall ganz unterschiedliche Sachen für junge Menschen, alte Menschen, für Männer, Frauen, alle dazwischen, darüber hinaus, eigentlich so ziemlich jeden, der sich hier in Erfurt bewegt. Und ein Veranstaltungsort wird auch der Jazzclub sein. Und da gibt es am Sonntag dann quasi auch im Zuge der oder des eigentlichen Kampftages selbst eine Veranstaltungsreihe, kann man schon fast sagen, einen kreativen Chill-Out-Tag. Da gibt es am Nachmittag ab 14 Uhr verschiedenste Workshops. Da kann man häkeln, man kann Upcycling-Workshops besuchen und da kleine Sachen basteln oder auch kleine Taschen nähen. Es gibt einen Siebdruck-Workshop und vor allen Dingen ein ganz besonderes Highlight, darauf wurde ich explizit nochmal gestern auch drauf hingewiesen, ein Puppentheater, das dort 15.30 Uhr stattfindet, beziehungsweise startet Der Igel und die Bonbons, zwei Geschichten aus dem Nähkästchen, ein iranisches Puppentheater und der Hinweis, seid bitte pünktlich, das Stück an sich geht gar nicht so lang, deswegen kommt vielleicht einfach schon eine halbe Stunde oder Stunde früher, könnt ja da euch dann eben, wie gesagt, bei den Workshops die Zeit vertreiben. Ab 16 Uhr gibt es dann eine Kinderdisco am 8. März im Jazzclub und um 18.30 Uhr dann das Abschlusskonzert mit den Raccoons. Musik davon habe ich ja schon eingangs gespielt. Also deswegen, ihr werdet jetzt hier im Programm von Radio Frei immer wieder sicherlich auch Veranstaltungen, die im Rahmen der Kraftwerkewoche stattfinden, hören. Eine Veranstaltung oder eigentlich genauer gesagt ein Veranstaltungsnachmittag, der ist dann am 8. März im Jazzclub mit verschiedensten Workshops, Puppentheater und natürlich Kinderdisco und zum Abschluss dann auch noch ein Konzert mit The Raccoons. Und damit bin ich eigentlich jetzt auch erstmal so ein bisschen durch mit den Veranstaltungshinweisen. Ihr kennt ja sicherlich auch noch alle anderen möglichen Orte und Medien, wo ihr euch informieren könnt, was hier so in Erfurt passiert. Bevor ich mich aber endgültig hier verabschiede, gibt es nochmal Musik und zwar Kapatult, Auszeichnung. Und auch das habe ich euch schon mehrfach gesagt, die kommen live nach Erfurt im März. Wann genau und wie und so, das hört ihr noch im Programm hier von uns, spätestens von mir, wenn es dann soweit ist. Kapatult, Auszeichnung.
Von dem Dreck. Alles, was ich wusste, ist wieder weg. Gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenigstens war ich einmal noch schlau, bevor ich ins Gras beiß. Endlich allwissend, juhu. Die Elite-Loge winkt mir zu. Sie rufen, du bist jetzt eine von uns. Und von jetzt an, du kannst erreichen deinen Traum und jeden Wunsch. Ha, guck mal hier, ich hab ne Auszeichnung. Guck mal hier, ich hab ne Auszeichnung. Und da steht drauf, ich kann alles und übrigens, ich kann alles. Guck mal hier, ich hab ne Auszeichnung. Und da steht drauf, ich kann alles und übrigens, ich kann alles. Hab ich wochenlang gefressen und dann hab ich stundenlang gekotzt. Namen, Worte, Menschen auf Papier, haarscharf überlegt und präzise formuliert. Aber was ist, wenn ich nicht will? Wenn ich merke, meine wahre Berufung ist eben chillen. Kommt ihr dann vorbei und holt mich ab? Kommt ihr dann vorbei und holt mich ab? Überrollt ihr mich dann? Macht ihr mich dann platt? Ha! Guck mal hier, ich hab ne Auszeichnung. Guck mal hier, ich hab ne Auszeichnung. Und da steht drauf, ich kann alles und übrigens, ich kann alles. Guck mal hier, ich hab ne Auszeichnung. Und da steht drauf, ich kann alles und übrigens, ich kann alles, also lass mich jetzt durch. Seepferdchen, herzlichen Glückwunsch. Cool, das Minister, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Volley-Blom.
sagte mal hier, psychisches Gutachten, ja, habe ich schon einmal auf das Maul gehauen, im Gerichtsvollzieher geknallt und so weiter, weil ich gesagt habe, hätte hier überhaupt nichts zu suchen, ja, ja.
Du hast einen Gerichtsvollzieher geschlagen?
Ja, ja, selbstverständlich.
Ich hab Bock auf eine Altbauwohnung, ich google einfach mal Altbauwohnung, warum nicht meine Altbauwohnung? Guck mal hier, frisch saniert, guck mal hier, mit Klavier, kompliziert in der Altbauwohnung, du und ich in der Altbauwohnung, immer richtig schicken Altbauwohnung, kranke Güte, meine Güte, das ist nicht okay, für mein Budget. Ich fange mit Graffiti an, dann zünde ich ein Auto an und hoffe, die Mieten sinken dann, auf dass ich dann da wohnen kann. Ich glaub, das ist ein guter Plan. Ich kacke in jedes Souterrain. Die ganze Straße stinkt ja dann. Ich hoffe, die Mieten sinken dann. Okay, dann guck ich mal nach Zweiraumwohnung. Einfach nur eine kleine Zweiraumwohnung. Warum nicht mal eine Zweiraumwohnung? Guck mal da. Das hat Charme, ist ganz nah an der Bahn. Kompliziert in der Zweiraumwohnung, du und ich in der Zweiraumwohnung, in der schimmeligen Zweiraumwohnung. Ich fang jetzt mit Graffiti an, dann zünde ich ein Auto an und hoff, die Mieten sinken dann, hoff, dass ich dann da wohnen kann. Ich glaub, das ist ein guter Plan. Ich kacke jedes Souterrain.
Team Scheiße war das gerade mit Altbauwohnung und damit sind wir hier auch am Ende der heutigen Mittwochsausgabe von Unterdessen angekommen. Das war das Falsche, das wollte ich doch hören. Ha, da hat sich nochmal Musik im Hintergrund reingeschlichen. Das ist aber irgendwie gar nicht so wild. Das ein bisschen chaotische Ende einer auch ein bisschen chaotischen Sendung. Hier geht es jetzt direkt weiter mit dem LAP-Magazin. Christine hat sich hier schon vorbereitet und wird in der nächsten Stunde für euch hier im Studio stehen. Danach gibt es Punkmusik in der Destroy Gallery von 13 bis 15 Uhr. Absolutely free. Um 17 Uhr gibt es dann eine Freistunde des Kinder- und Jugendzeit hier auf Radio frei. Von 18 bis 20 Uhr wird dann hier dieses Unterdessen wiederholt. 21 Uhr African Spirit, danach Freitjazz und die Verbindung von Mittwoch auf Donnerstag, den Soundtrack. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß im weiteren Programm von Radio Frei und sagt Tschüss, macht's gut, bis bald.